vor Weihnachten. Aber was hinter uns gebracht? Auf ein neues. Amen. Ihr zweifelt. Weihnachten ist vor uns. Das, was war, holen wir nicht mehr ein. Aber was kommt, kommt. Ganz gewiss. Ich bin heute hier ein bisschen so im China-Look, weil das so ein Ding ist. Das sieht nach Sommer aus, ist aber wunderschön warm im Winter. Doppelt gefüttert. Wenn man diese Länder besucht, bekommt man sein Honorar in Naturalien ausgezahlt. Und sie haben mir maßgeschneidert, dieses goldene Kleid, wenn ihr das mal streicheln wollt, ist farbecht, geht nichts ab. Nicht, dass du nachher goldene Hände hast. Gut, erst wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Bethlehem-Stall. Und das ist kein Stall, sondern ein Tempel. Amen. Ein Tempel, ein Zuhause für die Gemeinde Jesu Christi. Und ich freue mich wirklich mit euch, dass ihr endlich was Eigenes habt, wo ihr sagt, der Vogel hat ein Nest gefunden, wo er die Jungen hinlegen kann und wo man nicht Angst haben muss, rausgetrieben zu werden. Ich denke, dass ihr alle fleißig dabei seid. Jeden Monat so viel zu spenden, dass alle Rechnungen bezahlt bleiben und dass die Schuld immer ein bisschen kleiner wird. Amen. Nicht? Und am letzten Tag das große Brandopferfest, wo die letzten Hypotheken verbrannt werden. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ja, dann möchte ich euch herzlich danken, dass ihr eine der nicht vielen Gemeinden seid, die immer ganz eifrig sich beteiligen an Projekten von AVC Nehemia. Und dass ihr das nicht nur macht mit Liebe und mit Gebet und mit Mitleid, sondern dass ihr das in klingelnde Münze und in Noten rüberschickt. Danke, lieber Herbert, deiner Frau, den Ältesten. Danke, dass ihr ein offenes Herz habt. Gerade heute ist ein Team von uns wieder in die Ukraine gefahren, um Hilfe zu bringen. Sie waren vor Weihnachten dort. Ich bin dieses Jahr zweimal in der Ukraine gewesen. Und der Bruder, der wiederkam von der letzten Reise Mitte Dezember, und er sagte mir, und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten, weil es unglaublich ist, Ukraine. Das ist ja eigentlich unser Nachbarland, das ist Europa. Und er sagt, Waldemar, diese Tage, wo ich da war, er sagte, mindestens 100 Leute sind verhungert. Nicht hungern, verhungert. Kein Brot und kein Wasser. Ich sage, Herbert, das kann es doch nicht geben in Europa. Die Kornkammer Europas, die Ukraine war die Kornkammer Europas und durch die Separatisten. Das Schlimme und das, was man gar nicht sagen und erzählen mag, ihr wisst, dass unser Dienst ein Dienst für die Verfolgten ist. Die schlimmste Verfolgung ist, wenn Menschen, die sich Christen nennen, Gläubige verfolgen. Und er sagt, die Orthodoxen, die russische Kirche kommt mit dem Weihkessel, mit dem Weihrauch und mit ihren heiligen Bildern. Und die jagen alle, besonders die Pfingstler, aber alle Evangelikalen. Und zurzeit ist es in der Ostukraine schlimmer wie in der Zeit der Sowjetunion. Da gab es wenigstens noch registrierte evangelische Christen. Die Baptisten waren erlaubt, die evangelische Kirche. Ein, zwei autonom registrierte Pfingstgemeinden. Aber jetzt in der Ostukraine, durch die Separatisten aus Russland, werden alle in Slawiansk, haben Sie so und so viele Pastoren und Diakone nicht nur umgebracht, sondern zu Tode gefoltert. Und diese Stadt ist ja jetzt befreit worden und die Gläubigen haben versucht, die Kirchen wieder herzurichten, die Seele. Und da kamen die Separatisten wieder und haben gesagt, wenn wir euch noch einmal hier beim Beten erwischen, bringen wir euch alle um. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich habe hier den Vorsitzenden vom BFP angerufen. Ich sage, wie könnt ihr zusammensitzen mit den Orthodoxen, die hier Ökumene feiern? Und dort nur ein Stückchen weiter bringen sie unsere Brüder um. Dass sie uns nicht lieben müssen und nicht mögen müssen und dass sie was gegen unsere Verkündigung und über unseren Glauben was haben, das können wir nicht verbieten. Aber das geht gegen jede Menschlichkeit. Und so sind wir wieder unterwegs ab morgen, um Hilfe dorthin zu bringen, dass die Menschen wenigstens Brot haben. Und es ist so, dass man nicht mit großen LKWs, wie wir früher das gemacht haben, reinfahren kann, sondern immer mit kleinen Mengen, nur im Kofferraum. Weil wenn die Grenzposten zu diesen selbst erwählten Ländern, wo sie Autonomie ausgeworfen haben, sie ausgeraubt werden und womöglich noch getötet werden. Ein guter Freund und eigentlich ein Verwandter von mir, ein Pastor in Lutsk, sagte mir, ich muss alles aus meinem Wagen verstecken und jedes Dokument, das ich habe, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass ich ein Pastor bin. Und unser eigener Missionar von Nehemia, ich habe dort in Lugansk selber evangelisiert mit einem Team und wir haben dort Gemeinden gegründet, die alle mussten fliehen, um ihr Leben zu retten. Dann hatten wir eine zweite Station in Lugansk, ein Reha-Zentrum. Auch dieser Mann musste fliehen. Aber auf der anderen Seite bringt das Erweckung. Denn in der Westukraine wissen die Leute, was für ein Vorrecht es ist, Religionsfreiheit zu haben. Wir wollen keine Privilegien, wir wollen keine Kirchensteuer, wir wollen nicht irgendwo vom Staat extra beschützt werden. Aber das, was unser Recht ist, Freiheit auf Religionsausübung, das ist ein garantiertes UNO-Menschenrecht. Jeder hat das Recht, seinen Glauben zu leben, seinen Glauben zu proklamieren und seinen Glauben zu wechseln. Er hat auch das Recht, an nicht zu glauben. Das nehmen wir auch keinen. Aber das ist ja unsere Aufgabe, solche Menschen dann zur Wahrheit zu führen. Gut, soweit. Nun, heute Morgen ist schon Abend geworden. Heute möchte ich euch einen Weihnachtstext lesen. Und ich habe für mich selber festgestellt, dieses Weihnachten ist ja so wie so eine Bergfahrt. Sagen wir mal über die Autobahn und wenn man dann so ein bisschen hinter Aschaffenburg kommt und dann gibt es die Berge und dann fährt man hoch und runter. Und wenn man weiter und weiter fährt und dabei in den Rückspiegel guckt, wird das oder der Ort, wo wir waren, immer kleiner. Und bald sieht man gar nichts mehr. Und ich empfinde, dass viele, viele Menschen Weihnachten so im Rückspiegel beschauen. Und darum wird es immer kleiner und immer kleiner. Als wir in Nidda, ich denke, es war voriges Jahr, Weihnachtsmarkt hatten, ich bin dann auch dort gewesen am Stand und dann kamen da ein paar Burschen und haben da die Waffeln bei uns gekauft und gemampft. Dann habe ich gesagt, stand da so ein 14-Jähriger vor mir. Ich sag, du, was ist das Weihnachten? Sagt er, da ist Jesus gekreuzigt worden. Ich sag, wie bitte? Nee, sagt er, das, nee. Nee, sagt er, oder ist er da auferstanden? Ich sag, du warst im Religionsunterricht? Aber ja. Dann weißt du nicht, was Weihnachten ist. Das ist Weihnachten im Rückspiegel, wo es immer kleiner wird. Und dieses Weihnachten habe ich eine Weihnachtspredigt gehört und der Pastor hat gesagt, man weiß ja gar nichts mehr zu sagen, nichts Neues. Man hat schon so oft und so viel über Weihnachten gepredigt, dass man da eigentlich gar nichts drüber sagen kann, ohne sich zu wiederholen. Das ist Weihnachten im Rückspiegel. Aber wenn man so auf dieser Autobahn ist und hoffentlich nicht dauernd im Rückspiegel guckt, ab und zu soll man ja. Und wenn ihr noch Führerschein zu machen habt und an die Prüfung kommt, bitte fahrt nicht los ohne den Rückspiegel und den Innenspiegel richtig eingestellt zu haben. So, das ist schon wichtig, rücksichtsvoll zu fahren. Das meint das, rücksichtsvoll. Einige, die hauen dadurch ohne Rücksicht auf Verluste und bauen die Unfälle laufend. So, der Rückspiegel gehört dazu. Und gerne denken wir an Bethlehem und an die Krippe. Aber Weihnachten ist nicht erfüllt mit Weihnachten. Weihnachten ist gerade der Anfang von dem, was kommen soll. Und nun hört diesen herrlichen Weihnachtstext. Und zwar werde ich ihn lesen nach dem Propheten Jesaja. Und was er geschrieben hat, das war nicht im Rückspiegel, sondern das, was er geschrieben hat, das war so die Spitze von einem Berg und den hat er gesehen. Und da lag Bethlehem und dann konnte er das Tal nicht sehen und dann hat er wieder eine Spitze gesehen und noch eine Spitze gesehen. Und obwohl der Jesaja 700 Jahre vor Bethlehem war, ist er immer noch Prophet für das, was kommen wird. Weihnachten ist noch nicht zu Ende. Ich bin gerade 2 Wochen vor Weihnachten in Israel gewesen, hatte das Vorrecht, in Jerusalem zu predigen. Ich habe in Tiberias gepredigt, in Kana. Und was mich immer fasziniert, wenn man eine Israelreise macht, ihr wart ja schon alle da und wisst das und freut euch, dass man nicht die Bibel lesen braucht, um an biblische Geschichten erinnert zu werden, sondern da steht einfach an der Kreuzung ein Wegweiser Bethlehem. Oder Nazareth. Du sagst, was? Nazareth kenne ich doch aus der Bibel. Nee, sind noch 5 Kilometer, dann bist du da. Und ich war in Kanaan, habe dort gepredigt und ein Bruder, der mit mir war, der war zum ersten Mal in Israel, sagt, möchtest du denn auch Nazareth sehen? Und der Begleiter, der wohnt dort, ja, er hat gesagt, du, da reinzukommen ist ganz schwer, da ist immer Stau und es dauert so lange. Sagt, du, der war noch nie da, fahren wir eben nach Nazareth. 7 Kilometer, 8 Kilometer und war gar kein Stau. Dort steht die Riesenkirche, über die es lange, lange Streit gab. Und dann durfte sie doch in Nazareth, in der sogenannten Stadt Jesus, gebaut werden. Und dort vor dieser großartigen Kirche, ihr habt es gesehen oder brauche ich es ja nicht erzählen? Habt ihr das gesehen? Nein?
Die meisten nicht.
Bitte? Die meisten nicht. Also fahren wir zusammen. Herbert, abgemacht, okay. Spart schon mal schön, nicht jeden Monat ein bisschen. Auf jeden Fall, dort vor dieser riesengroßen katholischen Kirche und dass die das erlauben, haben die Moslems ein Riesenschild aufgestellt. Und da steht drauf, das ist eine Gottesbeleidigung. Jesus ist nicht Gottes Sohn und Gott hat nie einen Sohn gehabt. Das haben die vor die Kirche gestellt. Und das hat noch keiner weggebombt und hat noch keiner weggeblasen und keiner weggepustet. So viel Religionsfreiheit zu dort. Auf jeden Fall, jetzt endlich, hört zu. Und das ist Jesaja 9. Habt ihr eine Bibel? Habt ihr ein Handy? Jetzt dürft ihr das anmachen kurz, das Handy. Also auf Seite 532. Kapitel 9. Und ich lese ein bisschen, ich nehme einen tiefen Schluck und dann lese ich ein bisschen länger. Ein herrlicher Weihnachtstext. Ein Weihnachtstext bis 2015. Und das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht über den Bewohnern des Landes des der Todesschatten geht ein Leuchten auf. Du machst des Jubels viel, fast wie in Darmstadt, und du machst seine Freude groß. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Erntezeit freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute teilen. Denn du hast das Joch, das auf ihnen lastete, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat, und die Rute seines Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einhertreten im Schlachtgetümmel, und jedes blutbefleckte Kleid wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schultern. Und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird solches tun. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt, und es soll in Israel niederfallen. Erfahren soll es das ganze Volk, Ephraim, und die zu Samaria wohnen, die im Stolz und Übermut des Herzens sagen, Ziegelsteine sind gefallen, wir aber wollen mit Quadern bauen. Maulbäume wurden abgehauen, wir aber wollen Zedern dafür setzen. Doch der Herr hat die Feinde Rezins über ihn erhöht und seine Gegner aufgestachelt. Die Syrer von, die Philister von hinten, fraßen Israel mit vollem Maul. Bei all dem hat sich sein Zorn nicht gewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt, denn auch das Volk hat sich zu dem gewandt, hat sich nicht zu dem gewandt, der es schlägt. Und es sucht den Herrn der Heerscharen nicht. Da blieb der Herr, da hieb der Herr von Israel ab, Kopf und Schwanz, Palmenzweige und Binsen an einem Tag. Der Älteste und der Angesehene ist der Kopf, und der Prophet, welcher Lügen lehrt, der Schwanz. Die Führer des Volkes sind seine Verführer geworden, und die von ihnen Geführten sind Verlorene. Darum freut sich der Herr nicht über ihre junge Mannschaft und hat kein Erbarmen mit Waisen und Witwen, denn sie sind alle Frevler und Bösewichter und jeder Mund redet Torheit. Bei all dem hat sich sein Zorn nicht gewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt, denn das gottlose Wesen brannte wie ein Feuer, das Hecken und Dornen fraß und die dichten Wälder anzündete, dass Rauchsäulen emporwirbelten. Durch den Zorn des Herrn ist das Land wie ausgebrannt und das Volk wie vom Feuer zerzehrt. Keiner schont des anderen. Man verschlingt zur Recht und bleibt hungrig. Man frisst zur Linken und wird nicht satt. Schließlich frisst noch jeder das Fleisch seines eigenen Arms. Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse. Und diese beiden den Juda. Bei all dem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt aber ausgestreckt. Was für ein herrlicher Weihnachtstext. Habt ihr ihn schon mal gehört? Nee, sagst du, gefällt mir Lukas besser. Und was uns noch besser gefällt, ist dieses wunderschöne Lied. Ich mag es auch, weil es die Seele so touched my soul, touched my soul. Holder Knabe im lockigen Haar. Whatever, ob das stimmt oder nicht. Aber der Wunsch, der millionenfach durch die ganze Welt gesungen wird, schlaf in himmlischer Ruhe. Das hätten wir gerne. Stimmt's? Dieses Jesuslein, das auch so süße. Und ich kann euch sagen, die Kinder in dem Alter sind die süßesten, wenn sie schlafen. Die können ja so lästig sein. Wenn die blöken und brüllen und schreien, neulich im Flugzeug, und das ist ja eine zunehmende Plage, ich weiß nicht, ja wirklich, ich weiß gar nicht, was Eltern ihren Kleinkindern antun. Wirklich wahr, die schleppen ihre Babys mit in die Flugzeuge und in der Regel, die schreien wie am Spieß wahrscheinlich über den Überdruck oder was immer, oder wenn sie sich anschnallen müssen. Ich habe neulich mal die Stewardess gesagt, sagen Sie mal, was ist mit dem Kind? Können Sie da nicht mal, ja, sagt sie, die Mutter ist dabei, dann dürfen wir nicht eingreifen. Ich sage, ist es denn die Mutter? Warum lässt die das so lange schreien? Vielleicht ist es entführt und das Kind merkt das. Ja, sagt sie, wir müssen mal. Aber das war nervig im ganzen Flugzeug, dass sie denkt, ich kann das nicht selber fliegen, wenn man die Fenster aufmacht. Auf jeden Fall. Jetzt kommt er dahinter, was ich meine. Aber wenn man dann aber so schön und so traut singt, schlaf in Himmel, willst du endlich schlafen? Und dann schüttelt er oder der Vater spielt die Tuba und schlaf, Kindchen, schlaf, und es schläft immer noch nicht ein. Und bitte, ich freue mich, dass ihr euch freut. Aber das wird meine große Frage sein. Hast du einen eingeschlafenen Jesus? Das ist schlimmer wie eingeschlafene Füße. Eingeschlafenen Jesus. Jesus, jetzt haben wir dich gefeiert, jetzt war dein Geburtstag, jetzt haben wir dich beschenkt. Und jetzt halt Ruhe. Psst, sei ruhig. Schlaf schön, stör nicht. Opa will schlafen. Dann musst du auch schlafen. Schlaf in himmlischer Ruhe. Das ist, so kam es mir, gerade dies Jahr vor Weihnachten, das ist wie ein Fluch über das deutschsprachige Land geworden, dieses Weihnachtslied, Schlaf in himmlischer Ruhe. Und das ist etwas, was begründet ist in einem falschen Bibelverständnis. Und zwar, dieser Text zeigt uns, wo die Gefahr liegt. Uns ist ein Kind geboren. Ein Kind ist uns geboren. Ach, wie schön, ein Baby. Und wenn er dann noch lockige Haare hat oder schwarze oder braune, alle Babys der Welt sind die schönsten, die je geboren sind. Amen. Und die liebsten und die bravsten. Und wenn sie dann noch schlafen, sage ich zum letzten Mal, dann, naja, gib ihn oben rein, unten sauber und schlaf. Aber dieser Text geht weiter. Und was ich empfinde für mich selber und was ich empfinde für uns Verkündiger, denn hier steht geschrieben, die Führer, die verführen. Die Führer, die verführen und das Volk geht verloren. Habt ihr diese Aufzählung gelesen? Die Führer verführen und die Folgen, die danach folgen, gehen verloren. Weil wir das Wort Gottes nicht recht teilen. Weil wir das Wort Gottes nicht in der Fülle und in der Gänze nehmen, wie es wirklich ist. Und es fiel mir in mein Herz gestern, in mein Herz hinein. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein kleines Kind bleibt ein kleines Kind. Und ihr lieben Freunde, bitte. bitte euch, ihr alle, die ihr Gotteskinder seid, bleibt nicht Kinder und werdet nicht kindisch. Auch wenn wir kindlich glauben sollen, was die Welt braucht, ist nicht ein Baby in der Krippe. Was die Welt braucht, ist nicht jemand, der zu unserer Religiosität dazugehört. Wir haben ja unser Büro von AVC zuerst in Rheinbach bei Bonn gehabt. Und dort gab es zu Weihnachten einen Riesenskandal. Die Zeitungen haben in großen Überschriften die Lokalzeitungen geschrieben. Wer hat so ein schlimmes Ding begangen? Da war nämlich Jesus aus der Weihnachtskrippe gestohlen worden. Mit großen Überschriften in der Zeitung, Jesus ist gestohlen worden. Und einige haben wahrscheinlich gedacht, Jesus kann uns gestohlen bleiben. Das versteht ihr, dass viele sagen, habe ich nichts mit zu tun, will ich nichts mit zu tun haben. Der Schornsteinfeger kam zu uns vor Weihnachten und dann habe ich ihm ein Buch schenken wollen und natürlich auch ein anderes Geschenkle noch, so ein Bildchen dazu. Und ich wollte ihn dann fragen, wie er Weihnachten feiert. Da hat er gesagt, von dem ganzen Quatsch halte ich nichts. Oh, ich sage, dann wird Ihr Chef aber sehr zufrieden sein mit Ihnen. Guckt er mich an, wieso? Na, ich sage, wenn Sie von dem ganzen Quatsch nichts glauben, dann werden Sie an Heiligabend Schornsteine fegen gehen. Das wird Ihrem Chef gefallen. Dann werden Sie am Weihnachtstag auf dem Dach stehen und da die Rohre putzen. Und wenn der Chef ihnen Weihnachtsgeld geben wird, werden sie sagen, dann so ein Quatsch glaube ich nicht. Er sagte, was hat das denn damit zu tun? Ich sagte, das hat was mit Weihnachten zu tun. Dass sie freie Tage haben, dass sie Weihnachtsgeld bekommen, dass sie nicht arbeiten gehen müssen. Das hat was mit Weihnachten zu tun. Da habe ich nie dran gedacht. Das sind Menschen, denen kann Jesus gestohlen bleiben. Denn was soll der? Was soll das Baby mir helfen? Was soll mir die Romantik helfen, wenn es nur ein Baby ist? Nein, diese Verheißung, hört zu, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Nicht alle haben es gesehen. In Jerusalem haben sie es nicht gesehen. In Jerusalem ist ihnen kein Licht aufgegangen. Aber den Hirten auf dem Felde ist ein Licht aufgegangen. Nicht nur ein Licht, ein großes Leuchten ist aufgegangen. Was mir heute kam, interessant, dass die Hirten nicht die Herden nach Bethlehem geschickt haben. Die Schafe, geht mal hin und guckt mal, was da mit eurer Krippe passiert ist. Sondern die Hirten kamen. Und ich sage mir und euch, und wenn ihr zusammen seid als Älteste, Vorbereitung, wir müssen erst nach Bethlehem. Wir müssen erst vor der Krippe knien und den erkennen, der dort geboren ist. Nämlich, dort wird so sein, dass dieser, der geboren werden soll, denn du hast das Joch, das auf ihnen lastet, zerbrochen. Den Stecken, der den Rücken geschlagen hat, den hast du weggenommen. Die Rute des Treibers zerbrochen und der Stiefel, der auf euch rumgetreten hat, der wird verbrannt werden. Das macht kein Baby. Weißt du, wer das macht? Der Sohn. Halleluja. Ein Sohn ist euch gegeben. Ein Sohn ist euch gegeben. Und der ist inzwischen 2000 Jahre alt. Ich muss sagen, bald ausgewachsen. Aber das ist noch nicht sein Ende. Nein, ein Sohn ist euch gegeben. Und was haben wir von diesem Sohn? Wir haben von diesem Sohn, dass die Herrschaft auf seine Schulter kommen muss. Dass wir endlich entlastet werden. Dass wir endlich aufatmen können. Und dass wir endlich nicht sagen müssen, wie mache ich das und wie bezahle ich das und wo kriege ich die Leute her und wo kriege ich den Teppichboden her und wo kriege ich die Farbe her und wo kriege ich und wo kriege ich und was habe ich. Nein, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Mir ist nach Halleluja zumute. Und ich möchte es lernen, dass die Herrschaft auf seine Schulter kommt. Schaut mal, da sind die Verheißungen Gottes. Wer kennt die Verheißungen Gottes? 2, 3, 4, 5. Wie viele sind schon erfüllt worden? Persönliche Verheißungen Gottes? viel, eines schon mal. Okay, ist das schon mal. Aber du hast zwei oder drei Verheißungen. Ja, vier, fünf. Ja, wir haben, und wir haben die Verheißungen. Und der Herbert hat so schön gepredigt und seine Frau hat dazu gesungen und die Band hat dazu gejubelt und ihr habt diese wunderschönen Worte und du sagst, und wo ist es? Wo ist es? Nette Geschichte auf einer der BFP-Tagungen, hat der Herr gereiste, Wahrsager, nannte sich Prophet, wie hier steht, der hat einem Ehepaar ein Baby prophezeit. Und er sagt, inzwischen müsste schon ein Baby, ein Elefant sein Baby bekommen haben nach 24 Monaten, aber bei uns ist immer noch nichts gekommen. Nicht? So gibt es so manche Propheten, die musst du nicht ernst nehmen. Aber das Wort Gottes, das Gott gesprochen hat, das müssen wir ernst nehmen. Denn das ist von Gott versprochen. Und doch geht es nicht in Erfüllung. Wenn nicht, ja was? Wenn nicht die Bedingung dazu in Erfüllung kommt. Nun wisst ihr die Geschichte, ob ihr nun in Nazareth wart oder nicht, dass da der Engel gekommen ist mit einer englischen Botschaft, mit einem wunderbaren Versprechen, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Wann ist das erfüllt worden? Was war die Voraussetzung, dass dieses Wort sich erfüllte? Na, denkt mal schnell. Das alles hat ein Engel in Nazareth gesagt. Und es wäre bis heute nicht in Erfüllung gegangen, wenn nicht sogar der Kaiser in Rom ein Gesetz erlassen hätte, dass alle zurückgehen müssen an den Platz, wo sie herkommen. Und Maria gehörte nicht nach Nazareth. Und der Engel, ich weiß nicht, das steht nicht geschrieben, aber der Engel hat gesagt, Maria, zack, zack, mach dich fertig. Du musst nach Bethlehem. Denn die Verheißung, die gilt für Bethlehem. Du kannst in Nazareth alt und grau werden, aber du wirst nie Mutter werden. Du musst nach Bethlehem. Und ich kann euch sagen, wer sich zu spät aufmacht, kriegt kein Hotelzimmer mehr im Sheraton. Denn, lest den Lukas, da machte sich alle auf, alle gingen los. Und so fast mit einem Nachsatz steht er, da machte sich auch auf Josef und Maria. Und dann kamen die als Letzte da an und da war kein Hotel mehr frei. Aber sie machten sich auf. Und sieh zu, kaum waren sie in Bethlehem, da wurde Jesus geboren. Warum? Weil die Verheißung Gottes an Bethlehem gebunden war. Die Verheißung ging für Bethlehem. Micha hatte vor 700 Jahren prophezeit und gesagt, und du Bethlehem, du bist zu klein. Wenn Bürgermeister ihre Konferenz haben, laden sie unter den Fürsten aufzutreten. Aber aus dir soll kommen, du kleines, winzige Bethlehemchen, aus dir wird kommen, der Weltherrscher ist. Also bedeutet das, Maria, wir müssen gange. Und Josef sagt aber, wir haben unsere Kundschaft hier. Wir haben unser Geschäft. Ich habe noch die Baustelle nicht fertig. Und ich muss noch da die Fenster richten und da die Tür noch polieren und da noch, was weiß ich. Hier ist unser Geschäft in Nazareth. Hier sind unsere Freunde, hier sind unsere Verwandte. Wir haben so nette Nachbarn. Hör zu, Mission beginnt immer mit Ausziehen. Und da kann man sich nicht freikaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich damals schon so intelligent war, dir sowas zu schreiben. Niemand kann sich freikaufen. Ja, denn das ist viele, die denken, ich brauche kein Zeuge für Jesus sein, dass ich bezahle. Ich war jetzt in Kuba, ich weiß nicht, für 10 oder 15 Evangelisten bezahlt. Ich habe meine Seelengewinner laufen. Ich kriege immer Provision von jedem Seelengewinner. Nein, In diesem Jahr hat mir Gott gezeigt, du reist durch die ganze Welt, was ist mit deinen Nachbarn? Und da bin ich von Nachbartür zu Nachbartür gegangen. Wir müssen die Bedingungen, dass Gottes Verheißung sich erfüllen, müssen wir. Nur ein ganz simples Beispiel, was ich so oft gehört habe. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und die, die sich taufen ließen, wurden getauft im Heiligen Geist. Das ist eine Reihenfolge. Das greift in sich. Weihnachten ist wie so eine Bergwanderung, wo du von einem Gipfel zum anderen kommst. Das Tal ist nicht immer ersichtlich. Aber umso tiefer das Tal, umso höher wird der nächste Berg sein. Und um nicht wieder nur im Rückblick, im Rückspiegel zu fahren, schaut, das ist Weihnachten. Ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und was geschieht? Jeder, der an Weihnachten glaubt, über Weihnachten nachdenkt, muss weiterdenken. Wie erfüllt sich dieses Kapitel 9? Das Volk Gottes, Israel, Jerusalem, Bethlehem. Israel hat Bethlehem aufgegeben. Israel, das ist eigentlich die wichtigste Stadt, die Davidstadt. Für Israel, wenn sie irgendeine historische Stadt haben, Bethlehem ist älter wie Jerusalem. Und von Bedeutung, David ist dort geboren worden. Sie haben das an die Palästinenser abgegeben. Warum? Weil die Juden sagen, das ist jüdischer Glaubensbekenntnis. Gott hat keinen Sohn. Und wer predigt, dass Gott einen Sohn hat, ist verflucht. Das ist Judentum. Und wir lieben Israel. Und wir beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Aber weil sie noch nicht den erkennen, dann wird das geschehen, was hier steht. Denn auch das Volk hat nicht sich zu dem gewandt, der es schlägt. Gott hat dieses Volk heimgesucht. Jesus, Maria hat die Verheißung bekommen, er wird groß sein. Und Jesus, dass er geboren werden konnte von der Verheißung bis nach Bethlehem, war 9 Monate. Und dann gab es nochmal eine Wartezeit von 30 Jahren, bis Jesus groß geworden war, als Mann, ausgewachsener Mann war. Und dann fing er an zu predigen das Evangelium, nämlich das Volk, das im Dunkeln sitzt, wird ein helles Licht sehen. Das hat sich in Matthäus 4, Vers 14 offenbart. Jesus fing an, Galiläa, dieses heidnische Galiläa, sieht ein helles Licht. So fing Jesus an, das waren seine ersten evangelistischen Predigten. Und dann dauerte es 3 Jahre, dass er Wunder und Zeichen tat, dass er seine Macht offenbarte. Selbst die höchsten Führer Israels mussten kommen und sagen, wir wissen, der Nikodemus kam zu Jesus und er sagte, wir wissen, du bist von Gott gesandt, denn keiner kann die Wunder tun, die du tust. Na, das ist doch alles klar. Okay, wenn ihr das wisst, also kommt, schließt euch, folgt mir nach. Wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Und doch haben sie ihn gekreuzigt. Und er ist auferstanden. Und er hat ihnen gesagt, Jerusalem, ich habe euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre kommt zusammen, kommt unter meine Flügel, ihr habt nicht gewollt. Und dann ist der römische Adler gekommen und hat sie alle gefressen und den Hühnerstall zerstört. Ein Stein auf dem anderen bleibt. Das ist Weihnachten. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Sie wussten den Weg zu sagen, hier geht mal, als die Weisen kommen, die sich aufgemacht haben, weg von irgendwo, weg, was weiß ich, hochwissenschaftliche Gelehrte, die die Sterne deuten konnten, die kamen zu dem kleinen Bethlehem, aber die 6 Kilometer haben die Klugen in Jerusalem, die Frommen, die Religiösen, die Geistlichen, die Theologen, wie du vorhin gesagt hast, die haben das nicht kapiert, die haben das nicht begriffen. Und dann kam der Adler und fraß die Küken, die Jesus beschützen und behüten wollte. Und wenn wir hier lesen, wie es gehen wird, wie das Volk verführt wird, alle sind gleich, alle Religionen, alle, die Moslems gehören dazu und die Indianer und die Indianer mit der Friedenspfeife und die Inder und die Hinduisten und alles, das Volk, die Führer verführen und das Volk geht verloren. Das Volk geht verloren. Übrigens, dann in Rheinbach gab es ein, zwei Tage vor Weihnachten, das Fest kann doch stattfinden. Irgendjemand hat heimlich Jesus wieder in die Krippe gelegt. Hurra, hurra, Weihnachten kann gefeiert werden. Das Jesus-Babychen ist wieder da. Und an Weihnachten habe ich gesehen und ich dachte, Mann, was für eine Schamlosigkeit. Der große Papst, den sie alle bewundern, hat mit der Jesus-Babyle da im Grab, da vor den Tausenden von Leuten gestanden und hat das Babychen gestreichelt und geküsst. Götzendienst. Gut, war wahrscheinlich nicht aus Styropor, sondern vielleicht Gold und Silber überzogen, dieses kostbare Babylein. Aber schlaf in himmlischer Ruhe. Die wird entsorgt in der Rumpelkammer. Nächstes Jahr wird sie wieder abgestaubt. Nein, uns ist ein Sohn geworden. Halleluja. Uns ist ein Sohn geworden. Und meine Frage, wenn das Gottes Verheißung ist und jeder muss sich dasselbe antworten, er wird groß sein. Ist er gewachsen im letzten Jahr? Hallo, du freust dich. Ist er gewachsen? Ja, da braucht er mehr Platz. Wenn er gewachsen ist, braucht er größeres Stiefelchen. Wenn er gewachsen ist, braucht er keine Strampelchen mehr. Wenn er gewachsen ist, ist er gewachsen? Und ich kann euch sagen, er ist gewachsen. Dieses kleine, unbekannte Babyleinchen da im Stall, ich kann euch sagen, der ist gewachsen. 2000 Jahre später, keiner und niemand ist wie du. Niemand ist so bekannt wie Jesus. Immerhin. Über 2 Millionen Menschen, egal wie sie es nehmen, Milliarden Menschen nennen sich nach Christus, Christen. Und was ist getan worden, um diesen Namen auszurotten? Hitler hat gesagt, dieser Judenbengel, der hat bei uns nichts zu tun und wir haben nichts mit ihm zu tun. Wir wollen einen deutschen Jesus. Und deutsche Christen brauchen wir auch. Das genau geschieht jetzt in Russland. Russisch, orthodox, russischer Glaube. Nein, die haben ihn nicht totgekriegt. Die haben geschrieben, die haben seine Todesursache immer wieder und was weiß ich. Und alle seine Krankheiten und alle seine Gebrechen haben sie aufgezählt. Aber er lebt, Halleluja. Und er wird größer und größer. Und die Menschen können ihn nicht aufhalten. Und bei aller Feindschaft, bei aller Gegnerschaft, bei allen krampfhaften Bemühen. Und gerade es waren die Theologen in den letzten Jahren, ihr habt das sicher auch gelesen, wie sie dann geleugnet haben. Es waren Pfarrer oder Theologen, die geleugnet haben, dass es Bethlehem überhaupt gegeben hat. Und die anderen haben dann gesagt, und Jerusalem hat es auch nie gegeben. Das sind alles nur die Sprache, die tot war, Hebräisch, ist auf einmal eine weltgeschätzte, unter den Wissenschaftlern weltgeschätzte Sprache geworden. Die war tot. Aber er wird groß sein. Und er ist groß. Und er offenbart seine Kraft und seine Macht. Und er ist stärker. Und er ist stärker als alle, die ihn beseitigen wollen. Er ist stärker. Ihr habt vielleicht gehört, hier in Novosibirsk, der war der Chef, hört zu, der Chef von der Mafia, von Moskau eingesetzt für die Millionenstadt Novosibirsk. Novosibirsk ist die Zentrale von ganz Sibirien. Dort war er eingesetzt als Mafiachef. Und die Polizei hat verkündigen lassen und verlautbaren lassen, nicht verkündigen, aber verlautbaren lassen: wer diesen Mann findet, kann ihn abknallen. Braucht keine Angst zu haben, dass da irgendjemand ihn des Mordes bezichtigen wird. Die hatten ihn so oft gefangen und er hatte so gute Anwälte, dass er nach kurzer Zeit immer wieder entlassen wurde. Freigegeben zum Abschuss. Wisst ihr, wer ihn abgeschossen hat? Uns ist ein Sohn geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Er war dann so krank geworden, dieser Mann. Der versteckte sich irgendwo in einem kleinen Dorf. Kein Fernseher und kein Handy und kein Internet. Da war nur eine Bibel. Und die hat ihn kalt gemacht. Nein, die hat ihn warm gemacht. Nein, die hat ihn heiß gemacht. Nein, die hat ihn zum Leben gebracht. Und wisst ihr was? Das ist noch nicht alles. Dort gab es in Novosibirsk einen Kommunistenchef. Der war der Jäger. Der war bei der Polizei und beim Militär. Und der war so ein hundertprozentiger Atheist. Und dieser Mann hatte eine Tochter. Und die wurde drogenabhängig. Aus den besten Kreisen. Und dieses Mädchen wurde gerettet in einer unserer Reha. Und dieser Mann, nachdem er durch die Bibel zu Jesus gekommen ist, kam zu uns. Und heute sind sie verheiratet. Und die Frau ist zweite Chefin vom Bahnhof in Novosibirsk. Was sagt ihr? Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seiner Schulter. Könnt ihr euch vorstellen, dieser olle Kommunist, dieser Atheist, der das Christentum so gehasst hat, seine Tochter, niemand kann ihr helfen als Jesus. Und sein Schwiegersohn, den er gejagt hat, den hat Gott geholt. Er wird groß sein. Hallo, er wird groß sein. Wo die Menschen nicht mehr weiter können. Aber das gilt nicht für Nationen, das gilt nicht für Völker, das gilt nicht für Kirchen, dass sie sagen, das ist unser Jesus. Nein, sondern der ihn persönlich erkennt. Der sagt, komm in mein Herz. Und nicht nur komm in mein Herz und werde in mir geboren und bleib bei mir. Ihr wisst, die Jünger haben sogar mal den Fehler gemacht. Die haben Jesus mitgenommen auf eine Bootfahrt. Und so fürsorglich wie die waren, haben die sogar ein Kissen mitgehabt, Herbert. Habt ihr immer ein Kissen mit für euren Pastor, wenn ihr Gemeindeausflug macht? Ja, bitte, aber in Zukunft, nicht? Die haben für Jesus im Boot, und das waren ja nicht Kreuzfahrten, nicht, sondern diese kleine Boote, und haben sie gesagt, Jesus, schlaf. Mir wisset den Weg. Wir wissen, wie man rudert. Kannst dich ausruhen. Jesus, schlaf schön. Kennt ihr die Geschichte? Und wie lange hat er geschlafen? Der hätte durchgeschlafen. Wenn nicht auf einmal die geschrien hätten, fragst du nicht, dass wir verderben? Hat er sich ja geplinkert, ich warte schon lange. Nämlich, was steht hier? Obwohl sie geschlagen werden, rufen sie nicht nach ihm. Nein, obwohl sie geschlagen werden, frisst ein Stamm den anderen. Die machen sich gegenseitig kaputt, anstatt Gott zu rufen. Habt ihr zugehört? Ich gebe euch die Empfehlung, nein, die Hausaufgabe. Herbert fragt Sonntag ab, ob sie die Hausaufgabe, den Text nochmal gelesen haben. Jesaja Kapitel 9. Das Gericht kommt. Meine Freunde, ich erlebe zunehmend, dass Leute kommen und sagen, Bruder, predige was Ermutigendes. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, vor kurzem eine der letzten Ausgaben von IDEA, da wurde diskutiert auf den Pastorenkonferenz der evangelischen der Gemeinschaften. Die Gerichttexte, die muss man aus der Bibel nicht mehr predigen. Wir haben einen Götzen erfunden, einen wunderbaren, lieblichen Gott, Götzen. Den hat man zu Gott gemacht. Und weißt du, wie dieser Götze heißt? Der liebe Gott. Aber den gibt's nicht. Nirgends in der Bibel wirst du finden, der liebe Gott, sondern der heilige Gott, der Gott der Gerechtigkeit und der Gott, von dem es heißt, dass seine Rache wie Feuerflammen ist. Weißt du das, dass das auch im Neuen Testament steht? Denn die, die ihn abgelehnt haben, die ihn umbringen wollen, die Herodisse, die kamen und dem Kind nach dem Leben trachteten, die sind die Verlierer. Die sind die, die verlieren werden. Aber er wird siegen. Und dieses Kapitel, lies nochmal die Verse dort, man verschlingt zur Rechten und bleibt hungrig. Man frisst zur Linken und wird nicht satt. Schließlich frisst noch jeder das Fleisch seines eigenen Armes. Manasse den Ephraim, Ephraim den Manasse und die beiden zusammen den Juda, das sind alle Stämme in Israel. Bei all dem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Und der letzte Satz heißt, und trotzdem, seine Hände sind ausgestreckt. Buchstäblich, wie ein Vater, der mit seinen Kindern spielt oder der Opa und ruft, wer kommt in meine Arme? Es ist Rettung, denn er heißt Immanuel. Er heißt Gott mit uns und er wird groß sein. Er wird groß sein. Und ich möchte euch das als eine Botschaft mitgeben für das neue Jahr. Wenn ihr wollt, wir sind ja vor Weihnachten. Und wenn ihr wollt, sind wir vor einem neuen Jahr. Und wenn ihr wollt, sind wir nach Weihnachten. Aber diese Botschaft kam für mich persönlich in mein Herz. Das hat der Engel Gabriel der Maria gesagt. Du wirst schwanger werden, du wirst deinen Sohn gebären und er wird groß sein. Das hat der Engel der Maria gesagt. Und das ist das, was der Jesaja schon dem Volk Israel prophezeit hat. Er wird groß sein. Und ich kann euch sagen, Gott hat sich noch nie geirrt. Und er wird groß sein. Beim Schall der Posaune, beim Schall der letzten Posaune, wird er posaunen. Und er wird kommen in den Wolken. Und es werden ihn alle Augen sehen. Keine heimliche Entrückung da, so heimlich, still und leise, stickum sind einige Leute weg und die Wissenschaftler haben dann Zeit zu erklären, wie die sich da, was weiß ich, durch irgendwelche Gase von Bayer Leverkusen oder Mandarus oder wo seid ihr hier, die das so unsichtbar gemacht, irgendwelche haben die in Wässerchen getrunken, dass die unsichtbar geworden sind. Nein, alle Augen werden ihn sehen. Glaubst du das? Halleluja. Ich freue mich drauf. Lieber heute als morgen. Ich würde gerne aufhören zu predigen. Wird es auf einmal passieren? Alle Augen werden ihn sehen. Halleluja. Warum? Es ist versprochen, er wird groß sein. Schließe mit einem Zeugnis. Ihr wisst, nach Saudi-Arabien gibt es keine Gemeinde. Niemand, auch die Touristen nicht, Geschäftsleute, niemand darf offiziell mit einer Bibel einreisen. Der Herr Kauder hat bei einer Diskussion mit Moslems das laut und deutlich im Fernsehen gesagt. Er sagte, ihr schreit, ihr wollt immer mehr Freiheit. Wenn ich nach Saudi-Arabien fahre, als Politiker, ich darf meine Bibel nicht mitbringen. Todesstrafe drauf. Da saßen die Obersten von Islam, die Mullahs zusammen. Und irgendjemand las und war darauf aufmerksam geworden, dass im Koran steht, die Moslems sollen auch die Schriften der anderen Religionen lesen. Und das war wie so ein Widerhaken. Und dann, als sie zusammen waren bei ihren heimlichen Sitzungen, hat der eine den anderen gefragt, hast du die schon gelesen? So, was für Schriften? Ich kenne keine Schriften. Gibt's nicht. Wir haben nur den Koran. Ja, aber wenn es dort steht und wenn Mohammed gesagt hat, dann muss man doch. Und so fingen sie an zu suchen und fanden raus, dass damit gemeint ist, die Tora, das Alte Testament, und das Buch der Christen, das Neue Testament. Aber keiner hatte das. Dann haben die reichen Scheichs zusammengelegt und haben 25.000 Bibeln drucken lassen, in der besten Auflage mit Goldschnitt und wie die Araber da ihre Schnörkelschriften haben und haben die eingeführt, dass sie lesen können, was Mohammed gesagt hat, was sie lesen sollen. Und man weiß schon von den Ersten, die gelesen haben, die haben sich bekehrt und taufen lassen. Keine Mission, kein Nehemia und kein Saracuk und kein Open Door, niemand kann nach Saudi-Arabien Bibel bringen. Aber er wird groß sein. Er wird groß sein. Und so weiß er, die auszutricksen. Und die, nämlich die Bibel sagt, dem Listigen überlistest du. Halleluja. Und er sagt, ich zeig's euch. Und wie man es macht. Ich habe selber erlebt, sagt Bescheid, wenn ich es schon mal gesagt habe, wir waren ja in Khartoum, wir haben dort eine Schule gehabt, ihr habt ja Basram hier kennengelernt, den nachher verhaftet wurde, aber das war davor. Und ich kam dorthin, wir wollten unsere Schule besuchen, wir hatten ein Taxi bestellt und der kam dann morgens mit dem Missionar, also der vor dem Basram, und begrüßte mich, gab mir die Hand. Ja, bei dir hatte ich nichts gemerkt, aber der gab mir die Hand und ich merkte, es ist ein Zettel in meiner Hand. So wie man so heimliche Nachricht übergibt. Also du warst nicht darauf vorbereitet, nicht? Das ist keine heimliche Nachricht für mich. Okay. Und ich saß da im Taxi und hol den Zettel raus. Und da steht nur drauf, sprich nicht über unsere Projekte und über Jesus. Unser Missionar. Und ich wusste, aha, wenn man ein Taxi, dann haben die schon den richtigen geschickt, der fuhr uns rum und dass der nicht was, wie man sich unterhält und wie geht's und was machst und so weiter. Und da ist er gereizt. Aber ich bin auch nicht blöd, nicht zu glauben, was Leute vor Ort, die wissen besser als wir, der Held kommt und sagt, ja, tapparapap. Nein. Aber ich habe so innerlich gebetet, ich sage, Herr, wie kann ich diesen Kerl erreichen? Und wir waren dann in der Schule. Und als wir wiederkommen, sitzt der Chauffeur im Taxi und liest seinen Koran. Und plötzlich kommt in mein Herz, wirklich, das, was Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, was ihr reden sollt. Es wird euch gegeben werden. Ich sage, was machst du da? Ja, liest den Koran. Ich sage, was ist die Lesung für heute? Guckt er mich an. Und der Übersetzer sagt, ja, ja. Der fragt nur, ob es, ich sage, im Christentum gibt es so Schriftlesungen, die man sich so zurechtliest. Und was ist für heute dran? Ja, sagt er, lies ihm vor, der fragt dich was. Gehorche Mohammed und glaube an das Evangelium von Jesus. Aber hallo. Ich sage, wie bitte? Ich sage, was ist heute dran? Ja, gehorche Mohammed und glaube an das Evangelium von Jesus. Ich sage, bist du ein Moslem? Ja. Ich sage, gehorchst du Mohammed? Ja. Ich sage, und? Glaubst du an das Evangelium? Nee, ich sage, das kenne ich ja gar nicht. Ja, sag, dann bist du kein Moslem. Und preis dem Herrn. Der hatte den Dorn im Fleisch. Ich habe ihn immer wieder gefragt. Nächsten Tag kam er wieder. Ich sage, hast du dir das Evangelium von Jesus besorgt? Du bist ein schlechter Moslem. Du gehorchst Mohammed nicht. Natürlich hatte ich ihn einen Tag vorher Er hat erzählt, Familie und Kinder, natürlich ein paar Geschenke mitgeschickt. Ihr wisst doch, wir lieben alle Menschen und wir segnen sie. Und so war wirklich Partnerschaft entstanden. Lange Geschichte, ich mache sie kurz. Bevor wir am zweiten Tag auseinandergingen, fuhren wir zur Bibelgesellschaft, die gab es damals in der Stadt noch. Und ich habe ihn ein Evangelium von Jesus besorgt. Und er hat mir in die Hand versprochen, dass er als guter Moslem Mohammed gehorchen will und das Evangelium von Jesus lesen. Mehr brauche ich nicht tun, stimmt's? Dann ist er an der Quelle. So, er wird groß sein. Er wird groß sein. Ich habe gesagt, dass ich Schluss mache. Darf ich noch mal anfangen? Nämlich, eine Frage habe ich noch, die fällt mir ein. Nämlich, Herbert, weißt du was, als die Maria das gehört hat und ihr das vielleicht jetzt hört, dann kommt in euch die Frage auf, die bei Maria war. Und welche Frage hatte Maria?
Wie soll das geschehen?
Woher weißt du das?
Ich kann man erkennen.
Ja, woher weißt du das? Du bist marianisch, ja? Ich liebe Maria. Wisst ihr warum? Die war so schön menschlich. Genau wie wir. Die Maria hat genau das Gleiche erlebt wie wir. Sie ist begnadet worden. Stimmt's? Die Katholiken sagen, sie war sündlos. Dann braucht sie nicht begnadigt werden. Stimmt's? Das ist schon eine Lüge. Wenn die sagen, Maria war sündlos und, dann sind sie schon belogen. Denn der Engel hat zu ihr gesagt, du Begnadete, du hast Gnade bei Gott gefunden. Nicht du Gerechte. Jetzt geschieht Gerechtigkeit an dir, du Gerechte. Nein, Begnade, das wollte ich nicht sagen. Sondern Maria, als sie die wunderbare Botschaft hört, sagte, wie kann das passieren? Und die englische Antwort, also die...
Halleluja.
Die Engel. Die englische heißt das richtig. Er hat wahrscheinlich auf Aramäisch gesprochen, aber die englische Antwort war?
Der Heilige Geist hat dich
geschaffen. Woher weißt du das? Nein, das reicht nicht, weil ich es erlebt habe. Amen. Die Wunder und Zeichen, die in unserem Leben passieren, passieren, weil wir sie erlebt haben, weil wir geglaubt haben. Und die Elisabeth sagt, du Glückselige, dass du was geglaubt hast. Dass du geglaubt hast. Dass du nicht papalapap, ach du liebe Zeit, da habe ich aber einen komischen Traum gehabt. Nein, dass du geglaubt hast. Und der Heilige Geist kam über sie. Er wird groß sein. Er wird groß sein. Hör zu, deine Situation, unheilbar krank. Deine Situation, unheimlich verschuldet. Deine Situation, unheimlich zerstritten. Keine Schwiegermutter und keine Schwiegervater und keine Nichts und keine Nachbarn. Und jeder Hund bellt dich an und hebt das Beinchen vielleicht noch nach dir. Hallo, ich weiß, was ich sage. Niemand mag dich und niemand magst du. Aber hör zu, seine Hände sind ausgestreckt nach dir, dass er groß wird in dir, dass Frieden wird in dir, dass Heilung geschieht, dass Wiederherstellung geschieht. Was für eine Gnade, was für eine Gnade. Ein guter Freund von mir, übrigens einer aus Polen, der lebt jetzt in der Schweiz, der hat sein Zeugnis überschrieben. Ich heiratete meine Frau. Ich sage, hey, was soll das denn? Ja, sagt er, ich habe meine Frau geheiratet. Denn ich war einmal schon verheiratet. Dann wurde ich scheiden lassen. Und dann habe ich meine Frau wieder geheiratet. Nicht eine Frau, sondern seine Frau wieder geheiratet. Das kann nur Gott machen. Er wird groß sein. Halleluja.